Der Titel dieser Predigt ist Siehe, ich klopfe an. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieses Wort aus Nehemia 8,10 pflegen wir unseren Glaubensgeschwistern gern zuzusprechen und auch wir selber dürfen es ja immer wieder hören. Und es ist ja auch so, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und so ist unser hiesiges Amt, unsere schönste Daseinsberechtigung auf Erden, dass wir die Menschen auf Jesus hinweisen, sie zu ihm bringen dürfen, zu seiner Person. Seit den ersten Tagen der Christenheit läuft deswegen zwar an allen möglichen Fronten ein ununterbrochenes Zerstörungswerk Satans gegen die an Christus Gläubigen, aber die Freude am Herrn löscht doch die meisten dieser feurigen Pfeile, bevor sie uns ernsthaft verwunden, nicht wahr? Und jetzt zum Thema. Das Wort Gottes ermahnt uns, dass wir uns kein Bild machen sollen. Und doch haben wir unweigerlich eine Vorstellung von unserem Herrn Jesus, eine gewisse Sicht, eine Erwartung, nicht zuletzt aufgrund eines Wunschdenkens. Wir stellen uns ihn ja doch irgendwie vor. Nicht ausgeprägt, was Gesichtszüge, Augenfarbe oder Ähnliches betrifft. Und sicher will keiner von uns das Bild in sich pflegen, das sich uns von Kruzifixen, von Kirchen, Bildern, von Gemälden, von Statuen oder gar aus einem Jesusfilm einprägen will. Das nicht. Dazu ist uns die Sache zu heilig. Und doch beten wir ja zu einer Person, von deren Wesen wir uns eine Vorstellung machen. Wir können ja wohl auch nicht anders, so vorsichtig wir auch damit umgehen. Unser Jesusbild im Herzen entsteht durch von uns ausgesuchte Information. Vor allem, was wir aus dem Wort Gottes erfahren, respektive erfahren möchten. Und dann sind da auch literarische Einflüsse, die wir wohl gefiltert an uns heranlassen. Dazu kommen Predigten, die wir uns anhören, Liedertexte, die wir mitsingen und vor allem ausgesuchte Lehrer mit ihren jeweiligen Lehren, wonach die Seele eines heilsbedürftigen Sünders dürstet, aber auch unser innerer Druck und die jeweilige Lebenssituation und unsere Herkunft bestimmen unser Bild von Christus mit. Ein schlauer Mensch hat dazu einmal festgestellt, es gibt keine intellektuellen Probleme für einen Menschen, nur existenzielle. Und dieser Umstand manipuliert massiv unsere Bedürfnisse im Christenleben und steuert unser Wunschdenken bezüglich der Person Jesu, zu der wir dann ja auch entsprechend beten. Eine Gleichschaltung diesbezüglich auch unter wahren Christen gibt es nur in dem Maß, dass sie alle den Namen Jesu anrufen. Manche Glaubensgemeinschaft wird wohl nach außen hin eine Einheit proklamieren, aber drinnen im Herzen sieht es von Mensch zu Mensch immer unterschiedlich aus im Denken, Wünschen und Empfinden. In Christus ist das wegen der Vielfalt der Glieder an seinem Leib soweit gar kein Problem. Gottes Wort sagt ja zu den Seinen in Psalm 16, die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Und ich liebe dieses Wort Gottes. Haben wir doch, wenn wir einen Menschen begegnen, der gleich wie wir Jesus anruft und ihn bezeugt, also nachweislich ein Gotteskind ist in Christus, meist den Eindruck, wir würden einander schon seit jeher kennen. Und ein unterschiedlicher Erkenntnisstand ist dabei unerheblich. Nur die Person Christi ist wichtig. Unser Herr vom Himmel, Jesus Christus von Nazareth, der in Bethlehem zur Welt gekommene Sohn Gottes, der ist es, der uns eint. Er, in dem allein das Heil ist, er, der einzige Weg zu Gott, er, den der Vater lieb hat. In ihm liegt unsere Stärke, die Freude am Herrn, für den Einzelnen und für die Gemeinschaft. Vielleicht erwartet jemand jetzt ein Aber. Das kommt hier aber nicht. Auch später nicht. Gehen wir es dagegen so an. Zitieren wir lieber ein Wort der Bibel, ein Wort, in dem unser Herr vorkommt. Er ist ja das Ziel aller Information im Wort Gottes. Er ist die Antwort auf alle Fragen. Er, der Urheber, der Meister der Schrift. Und für uns geht es darum, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu seiner Erkenntnis, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, so steht es in Epheser 4. Den Sohn müssen wir erkennen, nicht ein Bild, nicht eine Meinung über den Sohn haben, auch nicht eine gemeinsame, nein, den Sohn selber als Person. Und so kommt jedes Kind Gottes zur Mannesreife in Christus, zum rechten Maß, nämlich dass Christus in allem uns erfüllt, unser gesamtes Denken, Reden, Wünschen und Handeln. Wie Paulus den Philippern in den folgenden Worten sein einziges Ziel und Streben mitteilt. Dieser Text ist eine Symphonie des Heils und die Anweisung fürs Leben für jeden von uns. Es steht im Kapitel 3, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, aber eines tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Rufen wir dazu, uns noch als weiteren Zeugen und Beauftragten das Wort des Propheten Hosea aus dem Alten Testament ins Gedächtnis, der schreibt in Kapitel 6, so lasst uns ihn erkennen, ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Ihn erkennen, und dazu möge diese Predigt, so Gott Gnade gibt, beitragen. Als ein Stückwerk, um unseren Hohepriester und seine Herrlichkeit betrachten zu dürfen. Und damit zum Text. Uns allen ist sicher die folgende Bibelstelle recht gut bekannt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Dieses Geschehen, das Anklopfen Jesu ist ja nicht auf Laodicea beschränkt geblieben. Das kommt bis heute bei vielen Menschen vor, die vom Evangelium, vom Sohn Gottes gehört haben, bei vielen, die gehört hätten und doch lau geblieben sind, selbstsicher und so satt. Das ist die Sünde Sodoms, wie sie Gott in Hesekiel 16 bezeichnet, Hochmut, Speise in Fülle, und sorglose Ruhe. Und es ist der Grund für die meisten, dass sie auf Jesu anklopfen, gar nicht erst reagieren. Und auch bei uns klopft der Herr an, immer noch. Manchmal tut er es durch Schmerzen, durch eine gefürchtete Diagnose. Und bei vielen klopft er an am offenen Grab eines Menschen. Deshalb war es eine der Hauptaufgaben des Propheten Jeremia, seinem Volk dieses immer wieder Anklopfen des Herrn vor Augen zu halten. Wir finden dazu 11 einschlägige Stellen. Und besonders bemerkenswert ist dabei, in jedem dieser Verse lesen wir, indem ich mich früh aufmachte, und auch den Passus immer wieder. Gott ist nicht säumig und sein Knecht auch nicht. Und da steht im Kapitel 7 bei Jeremia: Und nun, weil ihr alle diese Werke verübt habt, spricht der Herr, und weil ich zu euch geredet habe, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete, ihr aber nicht hören wolltet, weil ich euch gerufen habe, ihr aber nicht geantwortet habt. Und 8 Verse weiter schreibt er: Von dem Tag an, als eure Väter aus dem Land Ägypten zogen, bis zu diesem Tag habe ich alle meine Knechte zu euch gesandt, die Propheten, und zwar täglich, indem ich mich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Und im Kapitel 11 steht: Denn ich habe euren Vätern eindringlich bezeugt, von dem Tag an, als ich sie aus dem Land Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, indem ich mich früh aufmachte und es immer wieder bezeugte und sprach: Hört auf meine Stimme. Und dann lese ich noch aus Jeremia 25, zwei einschlägige Verse: Seit dem 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis zum heutigen Tag, diese 23 Jahre hindurch, ist das Wort des Herrn an mich ergangen, und ich habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete, aber ihr habt nicht gehört. Und der letzte Vers davon: Dazu hat der Herr alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, aber ihr wolltet nicht hören und neigtet eure Ohren nicht, um auf sie zu hören. Und an 6 weiteren Stellen sagt er das gleiche Wort: Immer wieder habe ich geredet, habe euch belehrt, meine Knechte gesandt, habe mich früh aufgemacht, aber ihr habt nicht gehört. Ja, wie alt sind wir? Bist du, bin ich inzwischen geworden? Wann und wie oft haben wir seine Stimme gehört und haben nicht oder nur vorübergehend die Tür des harten, des satten Herzens geöffnet? Und immer noch lässt der Herr seine Stimme hören, und er verspricht definitiv: Wer sie hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Haben wir auf diese Worte seiner Stimme geachtet? Es ist die Stimme des Herrn der Ewigkeit, die Stimme unseres Richters, die Stimme unseres Retters, die Stimme unseres rechtmäßigen Eigentümers vor Gott. Ja, nicht nur bei unserer Bekehrung richtet er seine Stimme an uns, im Gegenteil, er klopft weiter an, immer wieder und immer früh genug, damit es nicht zu spät ist. Ist das Ihr Gedanke nicht wunderschön? Christus, dein Herr und Erlöser, der Bräutigam, klopft bei dir an. Wer da jetzt nicht an das 5. Kapitel im Hohelied denken muss, dort steht: Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Da ist die Stimme meines Geliebten, der anklopft: Tu mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Makellose, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder besudeln? Aber mein Geliebter streckte seine Hand durch die Luke, da geriet mein Herz in Wallung, seinetwegen. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von feinster Myrrhe auf dem Griff des Riegels. Ich tat meinem Geliebten auf, aber mein Geliebter hatte sich zurückgezogen, war fortgegangen. Meine Seele ging hinaus auf sein Wort. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihm, aber er antwortete mir nicht. Hüten wir uns vor dem Gedanken, wir wären eine bessere Sulamit. Wir würden auch nur das Geringste besser machen, wenn das Wort Gottes es uns so wie hier vor Augen führt. Bitten wir lieber gleich den Herrn, dass wir ihm die Türe aufzumachen willig und imstande sind und sie immer da offen halten dürfen für all seine Belange. Lassen wir den König der Herrlichkeit einziehen, bei uns, heute noch. Da steht im Psalm 24, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der starke Gottes im Streit. Der Vater zieht uns immer noch, immer wieder, ja ununterbrochen zu seinem Sohn. Und der Sohn klopft bei uns an und begehrt Einlass. Einmal mit Leiden, ein andermal mit Schwierigkeiten und mitunter mit einer schier ausweglos scheinenden Situation, aber immer mild, kein Würgen, wie der Teufel es tut. Irgendwann aber klopft der Herr zum letzten Mal hier auf Erden an. Denken wir deshalb immer mit dankbarem Herzen daran, er, Jesus Christus, der Herr der Herren, der, der uns nicht verloren gehen lassen will, der lässt uns seine Stimme hören. Was für eine gnädige Zuneigung Gottes. Er klopfte an und er klopft wieder an in den verschiedenen Glaubenszeiten unseres Lebens. Und wie mild hat er einst angeklopft, als wir vom Vater hingezogen wurden zu ihm, als es uns gegeben war, zu Jesus zu kommen. Wie waren wir damals selig über die Sündenvergebung. Kinder in Christus waren wir geworden, Säuglinge. Und wie begierig haben wir die Milch seines Wortes aufgesogen. Der Evangelist Johannes hat diese fortschreitende Entwicklung derer beschrieben, die in Christus bleiben, die ihm jederzeit die Türe öffnen, wenn er erneut anklopft. Und da schreibt er in seinem ersten Brief, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wir sind doch im Lauf der Jahre nicht nur froh, dass uns die Sünden vergeben worden sind, wie am Anfang unseres Glaubenslebens, als wir noch geistliche Kinder waren. Wir haben nun etliche Jahre des Kampfes hinter uns, respektive stecken noch mittendrin. Und ach, unsere Seele klebte dabei ja immer wieder am Staub, wie es der Psalm 119 sagt. Aber trotz allem Verlust und vieler eingesteckter Schläge und mancher Wunden sind viele von uns, wie Paulus, zu Überwindern geworden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Der Herr hat angeklopft und sie haben ihm die Tür geöffnet, immer wieder. Wir erinnern uns an Pauli Rede wegen der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen habe ich alles eingebüßt. Alles hat er preisgegeben. Die Zeit der Jünglinge ist die Zeit, in der wir in die Form gehämmert werden, die uns der Herr auf einer früheren Anhöhe unseres Glaubenslebens in Aussicht gestellt hatte. Wir lernen, und das mitunter blutig, dass uns gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu alles andere nur zum Schaden gereicht. Ich will ihn erkennen, ihn, sagt Paulus, und der Heilige Geist gibt ihm Recht. Ja, und wir Väter, nach all den Jahren, in denen wir kontinuierlich abgenommen haben und der Herr bei uns zugenommen hat, ist uns klar geworden, dass er immer da war, dass er von Anfang an da war in unserem Leben und uns, wie versprochen, gehoben, getragen und errettet hat. Auch da, wo wir vielleicht ganz anderer Meinung waren und heftig widerstrebt haben. Das ist eine wohltuende Erfahrung. Er war, er ist da. Er klopft an. Immer noch. Gott gibt nicht auf. Und das Endziel ist die Herrlichkeit bei ihm. Denken wir an Hiobs Leben, an das frühere im geistlichen Höhenflug. Das entspricht dem unseren als Kind in Christus. Und dann manch langes Leiden und unser Kampf mit innerer und äußerer Not, damit der Böse in uns als mitgekreuzigt anerkannt wurde. Und der Kampf mit den menschlich-religiösen Ratgebern. Und schließlich das spätere Leben, in dem Hiob und so auch wir Gottes Gnade ganz anders zu würdigen gelernt haben. Hiobs Geschichte lehrt uns, dass beide, sowohl Gott als auch der Widersacher, in unserem Leben aktiv sind. Alles aber aufgrund von Gottes Initiative, unter seinem Kommando. Wenn es aber ruhig zugeht, jahrelang, zu ruhig, wenn einem Menschen wie dich und mich sowohl Gott als auch der Satan in Ruhe dahin leben lässt, dann wird sich der Esel, nämlich du und ich, nicht nur immer weiter hinaus aufs Eis wagen, sondern viel schlimmer, dann ist höchste Gefahr im Verzug, jetzt und für die Ewigkeit. Wenn alles wochenlang wellenlos dahin plätschert, Wenn du das Anklopfen des Herrn schon lange nicht mehr beachtest, wenn dich der Satan nicht mehr zu zerstören sucht auf alle mögliche Art und Weise, wenn du dich jahrelang nicht mehr auf den Knien befindest wegen arger Bedrängnis und Not deiner Seele vor deinem Herrn, wenn du dagegen ruhig und ungestört auf deinen Hefen liegst, wie Gottes Wort sich auszudrücken pflegt über Moab, wenn du schon lange nicht mehr zu Jesus schreien musst in deiner Not und nicht mehr merkst, wie du unaufhaltsam in deine geistliche Gefangenschaft wanderst, und wenn es dir nicht mehr aufstößt im Herzen, dass dir in all den Jahren dein alter Geschmack verblieben ist, dass sich dein Geruch vor Gott nicht zum Besseren verändert hat, dann rede dir nur nicht ein, du lebtest dein Leben als Christ im Segen. Für Gott ein Wohlgeruch des Christus geworden zu sein, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen, das bedingt, dass sich unser Geruch vor ihm, unserem Schöpfer, Retter und Eigentümer, geändert haben muss, nachdem er uns mit den Jahren mehrmals von einem Gefäß ins andere umgegossen hat und wir von ihm nicht nur einmal umgewendet wurden im Ofen des Elends wie ein Brot. Die Verständigen werden verstehen, was gemeint ist. Wenn das alles aber nicht geschehen ist an deiner Seele in einem jahrzehntelangen Christentum, dann ist es höchste Zeit, heute noch auf die Knie zu sinken vor ihm, vor dem, der uns aus gutem Grund Augenlicht, Atem und Gehör gegeben hat, der Herz und Nieren in uns bereitet hat für eine rasche Umkehr zum Heil, zur herrlichen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Auf uns kommen demnächst ja wohl andere Zeiten zu, ähnlich wie in den Jahren Baruchs, dem Gott durch Jeremia antworten ließ: Du hast gesagt, o wehe mir, der Herr hat zu meinem Schmerz noch Kummer hinzugefügt, ich bin müde vom Seufzen und finde keine Ruhe. Sage zu ihm, so spricht der Herr, siehe, was ich gebaut habe, das breche ich ab, was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, und zwar das ganze Land. Du aber begehrst für dich Großes? Begehre es nicht. Denn siehe, ich bringe Unheil über alles Fleisch, spricht der Herr. Dir aber will ich dein Leben zur Beute geben, an allen Orten, wohin du gehen wirst. Denken wir stets daran, unser Herr Jesus hat am Kreuz nicht einmal ohnmächtig werden dürfen. Er hat nicht den Wein nehmen dürfen, der mit Galle vermischt war, das Betäubungsmittel der Römer. Sonst hätte er nicht die volle Erlösung für uns erzielt. Ihm durfte kein Leid und kein Schmerz erspart bleiben, um unsertwillen, um unserer Sünde willen, damit er uns in der Tat und Wahrheit herauskaufte aus unserem Elend. Und mit diesen Gedenken möge sich unser Sinn jetzt aufmerksam seiner Herrlichkeit zuwenden. Es steht in Philipper 2 das bekannte Wort, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Zu den hier im Text verwendeten deutschen Begriffen Gott gleich sein und zu dem Wort Raub merkt Abraham Meister in seinem Buch Namen des Ewigen Folgendes an: Gott gleich sein hielt Jesus nicht für etwas, das man an sich reißt. Die hier übliche Übersetzung, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, kann demnach nicht als korrekt angesehen werden. Er war ja rechtens im Stand der Gottgleichheit. Um zu wissen, wie der Apostel das Wort verstanden hat, müssen wir den Begriff Harpazo zu Rate ziehen, ein Wort, das im Neuen Testament zwar oft gebraucht wird, aber nur in Johannes 10,12 den Sinn von Rauben hat. Dort steht, der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. An allen übrigen 12 Stellen hat Harpazo den Sinn wegreißen, an sich reißen, mit sich fortreißen und im guten Sinn, im Fall von Personen auch, entrücken. Das Wort Harpagmos kann daher auch nicht die Bedeutung rauben haben, sondern die des Unbefugten, des Angemaßten, an sich reißens. Soweit zu diesem besonders gut bekannten Wort aus dem Brief an die Philipper. Wir stehen damit staunend vor einer unerschöpflichen, heiligen Tiefe. Vor einem Gebiet, das uns wie kaum ein anderes aufzeigt, wie sehr unser Wissen nichts als Stückwerk ist. Kein Mensch und auch kein Engel hat je erkannt und durchschaut, in was für eine tiefe Kluft der Gottessohn mit seiner Entäußerung gegangen ist und wie bitter und ernst das Todesweh war, das unseren Hirten dabei umfangen hat. Und das alles unsertwegen. Deshalb ist es für uns immer wieder ein lohnendes Vorhaben, unseren Heiland diesbezüglich betend aufmerksam zu betrachten und dabei zumindest zu versuchen, die schauerliche Nacht seines Leidensweges von Ferne zu erahnen. Denn nie ist ein Mensch über diese Erde gegangen, der so tief hineingeschaut hat in die unbeschreibliche Verirrung von uns Menschen wie der Sohn Gottes als der Menschensohn. Und niemandem ging der ungeheure Jammer der Menschheit so zu Herzen wie ihm, weil ja auch niemand so wie er die herrliche Bestimmung des Menschen von Gott her kannte. Er hat, sagt das Wort Gottes, in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tode retten konnte und ist auch erhöht worden um seiner Gottesfurcht willen, sagt der Hebräerbrief im Kapitel 5. Die Tiefe und Bedeutung dieses Wortes ist aber absolut unvorstellbar für uns. Hier steht, dem, der ihn aus dem Tod erretten konnte, was für eine Aussage über den, der das Leben in sich trägt, der das Leben gibt, ja, der das Leben ist. Unwillkürlich wird unser geistliches Auge damit in jenen finsteren Garten gelenkt, hin nach Gethsemane, zu Deutsch Ölkelter. Wir sehen das edle Angesicht des Schöpfers, wie es dort den Erdboden berührt. Betrübt bis zum Tod betet er nun zum dritten Mal, er, der alle Zeit erhört wird vom Vater. Er betet noch inbrünstiger, er betet in ringenden Kampf und er betet so heftig, dass sein Schweiß wie Blut auf die von ihm geschaffene Natur tropft. Was für eine Situation, was für eine Tiefe, was geschieht da, was für eine unmöglich vorstellbare Kluft, in die er sich unsertwegen begeben hat. Suchen wir aber den Anfang dieses letzten Stückes seines Leidensweges, suchen wir seinen bewusst und gezielt gewählten Abstieg in diese Tiefe, dann müssen wir den Berg der Verklärung aufsuchen im Wort Gottes. Wohlgemerkt, Jesu Leiden auf Erden war ja von Anbeginn da. Es war in jeder Begegnung mit den verirrten Menschen gegenwärtig, in jedem Wort, in all dem unvermeidlichen Unverständnis, das ihm überall begegnete, in jedem Zwiegespräch, denn er war, ja er ist, von oben her, und alle seine Gesprächspartner aber waren und sind von unten her. Und wenn wir heute zu ihm beten, dann verhalten wir uns dabei kaum anders, wenn wir hauptsächlich bedacht sind auf unser Wohlergehen, auf unsere Sache, auf unser Glaubensleben, das ja gar nicht unser ist, nicht aber uneigennützig auf ihn, auf seine Ehre und auf seine Herrlichkeit. Ich liebe, die mich lieben, sagt er in Sprüche 8,17, und vor allem, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Lieben wir ihn? Werden wir nicht allzu sehr mit unseren kleinen und großen Problemen vorstellig? Mit unserer Sache? Statt ihn selber zu suchen, seine herrliche Person? Ja, wird denn unsere Sache, unsere Angelegenheit mit ihm in die ewige Herrlichkeit gehen? Suchen wir zur Sinnesänderung jetzt mit dem Wort Gottes den Berg der Verklärung auf. Die Bibel nennt ihn so ja nicht. Das Matthäus- und das Markus-Evangelium sprechen von einem hohen Berg. Und dort finden wir bei Lukas das Wort und es geschah, während er betete. Was da geschah, das war offenbar der entscheidende Wendepunkt in seinem irdischen Leben. Einst bei seiner Taufe in der Jordanebene, da war er geweiht worden für sein prophetisches Amt, bestätigt durch die Stimme des Vaters vom Himmel her. Er wurde daraufhin vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden, damit er als der Menschensohn den Gehorsam neu aufrichtete, der im Paradies durch den ersten Adam verloren gegangen war. Jetzt aber, hier auf diesem Berg, wird er auf herrliche Weise zu seinem Gang in den Tod geweiht und wieder bestätigt die Stimme des Vaters seine Liebe zum Sohn. Das Erste also, was wir dort auf dem Berg erfahren, ist, und es geschah, während er betete. Unser Herr hat wie sonst nie ein Mensch gebetet, ohne Unterlass. Das geht aus dem Gesamtzusammenhang aller vier Evangelien deutlich hervor. Er ist im ständigen Gebetsumgang mit seinem Vater gestanden. Hier auf Erden hat aber selbst bei seinen Jüngern nur wenig oder oft gar kein Verständnis gefunden. Und je klarer sich der Unterschied seines einzigartigen Wesens herauskristallisierte von dem Wesen aller Menschen, auch der edelsten und besten, die um ihn waren, ja, je mehr das seinem göttlichen Herzen bewusst wurde, umso intensiver muss ihm seine Verlassenheit bewusst geworden sein und vor allem das Bewusstsein, ein Fremder zu sein, der Fremdeste überhaupt unter den Menschen. Es muss in ein verzehrendes Gefühl des Heimwehs zum Vater, ein tiefstes inneres Sehnen nach ihm im ständigen Gebet gehalten haben. Er entäußerte sich selbst. Gewaltiges, sagt er das Wort. Was das für ihn bedeutet hat, das werden wir nie nachvollziehen können. Diese Entfernung, diesen Unterschied. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Wir können nicht ermessen, was es geheißen hat für ihn, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen. Wir können nicht einmal andeutungsweise erahnen, wie groß für ihn die Kluft gewesen sein muss zwischen dem himmlischen Licht und dem irdischen Dunkel, zwischen der unvorstellbaren Herrlichkeit und sündlosen Klarheit beim Vater und der dämonischen, zutiefst verdorbenen Finsternis hier auf Erden. Für ihn, der ohne Sünde war und doch unsertwegen zur Sünde gemacht wurde. Für uns unvorstellbar ist dieser Abstieg des herrlichen Gottessohnes in die bodenlose Verlorenheit unserer sündenverdorbenen Welt. Sein Verlassen der ihn umgebenden göttlichen Intelligenz, Weisheit und Klarheit hinein in die Gesellschaft von uns verirrten, verwirrten, unvernünftigen Geschöpfen, die ihm, wo sie nur konnten, aufgelauert haben, um ihn zur Strecke zu bringen. Unter denen, für die er gekommen ist, sie zu retten, wandelte er immer in dem Wissen, dass sie ihn verspotten, geißeln, anspucken und töten werden. Dass er deshalb in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen geopfert hat, lesen wir aber nicht nur im Hebräerbrief und in den Evangelien, sondern vor allem auch in den Psalmen, wo viele seiner Gebetsworte vorgeschattet sind, schon 1000 Jahre zuvor. Wem würden da nicht die Psalmen 22 und 56 einfallen, die als Jesu Leidenspsalmen gelten? Damit aber bei Weitem nicht genug. Auch der tief traurige Psalm 88, der stets nur dem Schmerz Ausdruck verleiht und mit keinem Wort und keinem Gedanken des Trostes schließt, gehört zu ihm und zu seinem Weg auf Erden. Und so finden wir gerade in diesem so schweren, so tiefen Psalm denselben Heiland vor, der im 22. Psalm in die Worte ausbricht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber unmittelbar sofort das Trostwort daran hängt: aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Aber der 88. Psalm enthält schier ein Übermaß an Angst, das alles übersteigt, was ein Mensch, sogar die am meisten geprüften Zeugen und Diener Jesu, weder fühlen noch begreifen noch durchleben können. Wie beginnt er denn, der Psalm 88? Er beginnt mit einer klaren Identifikation des Lammes Gottes. Da steht, O Herr, du Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Flehen. Denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Und ich bitte daher, unseren Stellvertreter deutlich zu sehen, wie er sagt, ich schreie, mein Flehen, mein Leben. Und wie sehen die Worte zum Psalmende hin aus? Kommt Trost? Kommt Befreiung? Nein, nichts dergleichen. Es geht im selben Ton, wie es begonnen hat, dem Ende zu. Ab Vers 14 steht, ich aber schreie zu dir, Herr, und am Morgen kommt dir mein Gebet entgegen. Warum, o Herr, verwirrst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich elend und dem Tod nahe. Ich trage deine Schrecken und weiß mir keinen Rat. Deine Zorngerichte gehen über mich, deine Schrecknisse vernichten mich. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan, meine Vertrauten in die Finsternis. Es ist wohl der finsterste unter Jesu Leidenspsalmen. Aber warum das? Darauf gibt es eine seltsame und doch wahre Antwort, weil Gott die Liebe ist. Für wahr, Gott ist die Liebe. Aber uns, liebe Glaubensgeschwister und Freunde Jesu, die wir oft mehr und mehr überschüttet werden mit seinen Gaben, mit leiblichen und geistlichen, ja mit den liebevollen Zuwendungen Gottes, mit seinem Wort, mit seinen Verheißungen und allem, was sonst noch dazukommt, uns fehlt dabei immer noch etwas, damit Gottes Liebe Zugang findet zu unseren Herzen. Was das ist? Das Leiden nach dem Willen Gottes. Nun ist es aber so, dass Gott selber ja nicht leidet. Er kann nicht leiden. Er ist ja über alle Angst und über jede Versuchung der Erde erhaben. Aber damit wir die Fülle und Wirklichkeit von Gottes Liebe erfassen können, hat Gott uns in Christus seine Liebe kundgemacht durch seine Schmerzen. Denk nach, hätte er uns auf eine andere Weise so überzeugen und gewinnen können? Er entäußerte sich selbst, er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, hochgelobter Gott in Ewigkeit, Mensch geworden, um leiden zu können, um uns die Liebe Gottes zeigen zu können, die imstande ist, sogar die härtesten und unbeweglichsten Herzen zu öffnen. So entäußerte er sich selbst und nahm Fleisch und Blut an, wie wir. Und wer könnte fassen, wie groß für den Herrn der Herrlichkeit, für den Fürsten des Lebens, die Erniedrigung, die Selbstverleugnung und das Opfer war, als er in das Elend unserer armen Natur hinunterstieg und dort alle Demütigungen zu ertragen hatte bis zum Tod, den er genauso wenig gekannt hat wie die Sünde. Wir haben gelesen, und ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hat er seine ihm eigene Gottgleichheit nicht an sich gerissen, sondern er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Beachten wir dabei sehr wohl, dass sich die Leiden und Opfer Jesu Christi von den unseren unterscheiden, weil er sie selbst gewählt und sie freiwillig getragen hat. Nichts hat ihn dazu genötigt. Er selber hat sie gewählt und hat sie nacheinander getragen, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Denn den Gedanken an das uns bevorstehende Elend, dem wir als Sünder verfallen sind, den wollte und konnte er nicht ertragen. Und wenn wir jetzt noch einmal unser inneres Auge auf den Ölbaumgarten richten wollen, nun treten wir ein. Welches Bild bietet sich uns hier dar? Einen Menschen sehen wir, der auf der Erde kniet, das Angesicht in den Staub gelegt und hört doch, er weint, er klagt. Das ist euer Heiland, die Freude an ihm ist eure Stärke. Aus dieser Haltung, aus seinem Gebet und aus den Vorwürfen, die er zwischendurch an seine Jünger richtet, können wir die Unermesslichkeit seines Leidens erkennen. Es geht ja nicht um ein äußerliches, um ein leibliches Leiden, sondern es geht um die höchste geistliche Pein und Drangsal, von der wir uns ob ihrer Tiefe keine Vorstellung machen. Das Bild unseres betenden Heilands zeigt uns aber auch, wie er sich durch diese Welt bewegt hat, durch die Nächte, durch alle Momente, von Tagesanbruch bis zum Abend. Und sagte der Herr auch einmal, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Hier in Gethsemane, da war ein Platz, an dem er sein Haupt niederbeugte, unsertwegen. Hier fielen die Schweißtropfen unseres zu Tode betrübten Durchbrechers aller Bande auf den Erdboden. Gottes Angstschweiß traf auf seine Schöpfung, um unserer Bosheit und Sündernatur willen. Lassen wir diese Stelle im Wort Gottes einmal mehr zu unserem Herzen sprechen, bevor wir fortfahren mit unserer Betrachtung. Stelle Matthäus 26, da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Mein Vater, nach dieses Heimweh, dieses tiefste innere Sehnen, das ihn zeitlebens auf Erden erfüllt hat, ihn, der alle Zeit im Schoß des Vaters ist, wie Johannes 1,18 schreibt. Mein Vater, ganz gewiss ging nie ein Mensch so voller Heimweh nach dem Vater und dabei so männlich über diese Erde. Wo euer Schatz ist, sagt er uns, da ist auch euer Herz. Sein Schatz war jedenfalls und jederzeit ganz und gar das Herz des Vaters. Und deshalb war auch sein Herz so beim Vater wie nie das eines anderen Menschen. Es gibt da einen Ausdruck, den die lieben Alten zu gebrauchen pflegten, und ich denke, dass nichts anderes aus Menschenmund Jesu beständiges Gebetsleben schöner und besser ausdrücken kann als das Wort Jesu Atmen war in der Furcht des Herrn. Keiner von uns, auch nicht der ernsthafteste Jünger aller Zeiten, wird solch ein ununterbrochenes Wandeln in der Gegenwart und heiligen Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater je erreichen. Und sogar in dieser beständig innigen Gemeinschaft mit seinem Vater hatte unser Heiland immer wieder das Bedürfnis, Stunden der Stille und Orte der Einsamkeit aufzusuchen. Und dort hat er wohl in ganz besonderer Weise sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Zahlenmäßig sind uns nur wenige dieser seiner Weihestunden im Gebet berichtet. Und die, von denen wir wissen, liegen meist vor oder nach besonderen Ereignissen. Sehen wir uns eines nun davon an. Als es aber Abend geworden war und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt, und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und von einer weiteren, besonders markanten Begebenheit berichtet Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Und dann, nach der Speisung der 5000, lesen wir bei Matthäus, und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Was in diesen heiligen Stunden, in all den Gebetsnächten vorging, zwischen dem geliebten Sohn und dem geliebten Vater, zwischen dem Lamm, das die Sünde der Welt trug, und dem heiligen Gott, das wird nie ein Mensch ergründen. Und damit sind wir dort angekommen, wo wir hin wollten. Im Lukas-Evangelium finden wir dazu den alles entscheidenden Hinweis. Da steht im Kapitel 9, es geschah aber nach ungefähr 8 Tagen nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Die synoptischen Evangelien ergeben hier wieder zusammen das ganze Bild. Bei Lukas steht, und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Matthäus schreibt, und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und Markus schreibt, und er wurde vor ihnen verklärt und seine Kleider wurden glänzend sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und anschließend berichten alle 3 Evangelisten vom Erscheinen des Mose und des Elia. Da schreibt Lukas, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Was also geschieht dort, während er betet? Seine erstaunten Jünger sehen, wie sein Gesicht zu leuchten beginnt, wie die Sonne, sein ganzer Leib, sogar seine Kleider strahlen in einem nie gesehenen Glanz. Seine Gottesherrlichkeit bricht durch. Es ist die strahlende Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Bis dahin und danach wieder war sie von dem Leib des Allerverachtetsten verhüllt, den ihm der Vater in seiner Weisheit bereitet hatte für seinen Leidensweg. Jetzt aber übergießt seine lichte Herrlichkeit sein ganzes Wesen mit einem sanften, wohl unbeschreiblich milden Himmelslicht, denn die 3 Jünger werden voll Schlafes und machen so die lieblichste und ergreifendste Offenbarung über das Jenseits mit. Kein Wunder, dass Petrus, als er aufwacht, diesen Zustand bleibend festhalten und genießen will. Meister, hier ist gut sein. Aber ist das dort nicht die gewaltigste Predigt von der Person und vom Wesen unseres Heilands? Spricht sie nicht von der Bedeutung seines Lebens und Sterbens und seines fort- und immerwährenden Lebens, wie es bei Jesaja vorausgesagt ist, in Kapitel 53, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Wir haben hier ein vergleichendes Bild von Zeit und Ewigkeit vor uns. Gott macht ja die Bilder, die wir uns selber nicht machen können und darum auch nicht machen sollen. Wenn uns nun die Bedeutung der Verklärung Jesu so weit aufgegangen ist, dann wirft sie doch ein bleibend tröstliches Himmelslicht auf den Rest unseres dunklen Erdenwegs. Haben wir denn die Botschaft von unserem betenden Heiland auch recht verstanden? Der Vorhang zum Allerheiligsten ist jetzt zerrissen, der Zugang zum Gnadenthron ist offen und der Vater ist ständig bereit, seine armen und mühseligen Kinder als solche, auch die Jünglinge und auch die Väter in Christus zu empfangen und zu erquicken. Ist es nicht etwas Großartiges, wenn es bei uns so weit gekommen ist, dass sich unser Herz im Gebet erholt, dass wir nun zum Gnadenthron aufbrechen, wenn wir uns erholen wollen, weil unsere Ruhestatt an der Brust und zu den Füßen des Herrn liegt. Früher sagte man uns, und zwar ganz zu Recht, beten ist das Atmen der Seele. Aber das, was vom Herrn Jesus gesagt wird, nämlich, dass sein Atmen in der Furcht des Herrn war, das, meine ich, wäre auch für uns, seine Kinder, das Beste und Schönste, weil wir so in allem Denken und Leben unser Herz allezeit bei ihm haben. Was ist denn der sicherste Beweis der Gotteskindschaft eines Menschen? Dass es ihm in Christus beim Vater am wohlsten ist und dass es ihm zum größten Bedürfnis geworden ist, das Angesicht des Vaters so oft als möglich zu suchen, weil es ihm dort am wohlsten ist. Und wird damit nicht auf die beste und schönste Weise ausgesagt, dass Christus in uns Gestalt gewonnen hat? Das heißt, wir dürfen bereits jetzt die Kräfte der zukünftigen Welt schmecken, wenn wir durch den Heiligen Geist zu dem mit Christus verborgenen Leben in Gott gekommen sind. wie es in Kolosser 3 steht, empfinden wir nicht Jahr für Jahr als Gottes Kinder immer stärker ein seliges Heimweh? Aber sind wir so nicht im Herzen schon jetzt die glücklichsten aller Menschen? Ach, dass wir doch dieses herrliche Privileg noch mehr erkennen und nützen möchten, den freien Zugang zum Vater, den uns der Herr so teuer erkauft hat. Ja, würdigen wir denn diesen großen Vorzug hoch genug? Haben wir nicht schon oft gebetet, wie Psalm 17 sagt, senke meine Tritte ein in deine Fußtapfen, damit mein Gang nicht wanken sei? Wenn Jesus also heute zu dir und zu mir sagt, folge mir nach, dann betrifft das in erster Linie sein vorbildliches Gebetsleben, wie wir eben versuchen, es zu betrachten. Von Robert Chapman heißt es, als er mit dem Evangelium zu Fuß Spanien durchwandert hat, dass er dabei jeden Meter seines Weges mit Gebet bewässert hat. Das war kein vergebliches Tun, denn für den Segen in der Zeit darauf gibt es nicht wenige Zeugen. So soll es ja sein, wo ein Kind des himmlischen Vaters hinkommt, da wird es diesen Ort mit Gebet heiligen. Alle Stationen unseres Lebens, unser gesamter Weg über diese Erde, soll ja stets die vor Gottes Augen sichtbaren Spuren unserer Kommunikation mit dem Vater aufweisen. Das Haus, in dem wir wohnen, die Arbeitsstätte. Vielleicht ist ja früher nicht ein einziges Gebet aus diesen Räumen aufgestiegen. Die Straßenbahn, mit der wir fahren, der Bus, die Eisenbahn. Vielleicht sitzen lauter Menschen drin, die alle ihre Wege ohne Gott gehen. Aber jetzt bist ja du da. Wie möchtest du denn sonst mitfahren und wohnen? Gebetslos? Mit bloß irdischen Gedanken? Mit Wein und Wohlleben und Gesang im Leben? Im Wartezimmer deines Arztes? In der Halle der Ambulanz? Nützen wir doch die wertvolle Zeit, die uns dort geschenkt ist, um mit unserem Herrn Zwiesprache zu halten, mit viel Dank und nicht nur mit unseren besonderen eigenen Anliegen. Oder versinken wir lieber im Betrachten der dort aufgelegten Illustrierten und Zeitungen? Erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte dauernd zur Umkehr leitet, zu deinem Gott? Unser Text war, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wie ist es? Geht es bei meinen Gebeten um Gottes Anliegen, um seine Ehre, egal was mit mir ist, im Sinne Abrahams, nichts für mich? Oder drehen sich meine Worte vor dem Gnadenthron doch hauptsächlich um mich? Hauptsächlich. Mein Haupt ist ja er, der, vor dem ich niederfalle. Ist also meine Krankheit, meine Dienstfahrt, meine Reise, mein Tag in Schmerzen und auch mein Moment der Freude dazu angetan, dass diese meine Stunde, in die ich ja deswegen gekommen bin, zur Ehre Gottes gereicht, so wie bei Hiob, wie bei Lazarus, wie bei den Blinden, an dem die Werke Gottes offenbar werden sollten. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird am Grab des Lazarus. Ich darf ja beten. Herr, rette mich in meinen Schmerzen, in meiner Krankheit. Aber überlegen wir, sind wir nicht, auch gerade wir nämlich, deshalb in diese Stunde gekommen? Hier hat unsere Nachfolge fürs Erste besonders klare Fußtapfen im Gebet vor sich. Jesus, unser Durchbrecher, in dessen Gemeinschaft wir auch im Leiden sind, bereitete uns den Weg zum primären Wort, in dem es um Gottes Ehre geht. Wie er sagt, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Stimme ich ein in die göttliche Sicht, in seinen Plan, in die göttliche Absicht für meine Situation? Ist es mir das höchste Anliegen, dass in allem der Sohn Gottes verherrlicht wird? Das gottgewollte Heil wird dann nicht so lange auf sich warten lassen. Wie im Psalm 50 steht, wer Dank opfert, der ehrt mich, und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt der Herr. Habe ich all meine Freude an ihm und öffne ihm allemal die Tür zu meinem Herz, weil die Freude am Herrn meine Stärke ist. Und kann nun der Wohlgeruch Christi an mir das Wohlgefallen des Vaters bewirken? Siehe, sagt der Herr, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht. Amen.